hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Und heute werdet ihr ein bisschen verwirrt sein, weil normalerweise rede ich ja hier so mit mir selbst, ja, und über euch. Aber heute ist mal ein bisschen anders, weil heute habe ich eine Gästin. einen Gast. Ich sage einfach Gast weiter. Und zwar habe ich die Nina Rosa heute hier am Podcast, weil ich mega daran interessiert bin, was so in Brighton los war zur Brighton SEO, weil ich selbst noch nicht da war. Und darüber wollen wir heute hier so ein bisschen reden. Hallo, liebe Nina.
Hi Marco, herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein.
Wir kennen uns ja schon ein paar Minuten, aber die Leute da draußen kennen dich gar nicht so. Ich habe noch mal vorher so ein bisschen geschmult, was du denn wirklich bist, weil wir kennen uns zwar lange, aber manchmal ändern sich ja so Sachen, die man gar nicht so unter Kontrolle hat. Aber du bist immer noch bei Fischer Appelt und bist da Direktor. Direktor! Direktor! Erzähl doch mal kurz, was denn da dein Job ist und was du da machst.
Sehr gerne. Also mittlerweile bin ich seit über 5 Jahren bei Fischer Appelt beschäftigt und habe die längste Zeit davon einfach das SEO-Team geführt. Und jetzt ganz frisch, seit Mitte März, bin ich Director of Search Marketing, das heißt verantwortlich für SEO und SEA-Team. Alles, was die Suchanfragen in Google angeht.
Das heißt aber im Bereich SEA, warst du schon vorher immer intrinsisch interessiert oder ist das jetzt eine Sache, wo du auch so nochmal Fahrt aufgenommen hast, was denn vielleicht ja die Überleitung zur Brighton sein könnte?
Ist das die Steilvorlage? Na, dann nehme ich die gerne in Anspruch.
Wenn es so ist, ja.
Ja, na klar. Also erstens sind wir artverwandte Disziplinen. Ich glaube, es gibt keine Disziplin, die näher an den SEOs dran ist. Aber trotzdem haben wir unterschiedliche Prozesse. Und da aber die Brücken zu schlagen, das ist das Spannende daran, die Synergien festzustellen. Und das ist eh ein Thema, das mich grundsätzlich interessiert und auch aus dem SEO an sich herauskommt. Denn wir sind eine absolute Lobby-Disziplin und brauchen ganz dringend die Kommunikation mit allen anderen Disziplinen und allen anderen Kanälen. Und für SEA ist es das Sinnstiftendste, weil wir am Ende auf Keywords basieren und das sozusagen der gleiche Ausgangspunkt ist. Und wenn man da sinnvoll beide Kanäle sich ergänzend einsetzt, dann kann man unglaublich viel erreichen. Und das ist das, was ich mit meinen Teams jetzt anstrebe.
Sag mal so ein bisschen, würde mich mal interessieren, so das Verhältnis zwischen SEO und SEA. SEA ist ja nun viel kapitalstärker, nach meinem Empfinden. Und SEO manchmal ein bisschen schwierig in der Erklärung. Wie ist da das Verhältnis bei euch prozentual?
Du meinst hinsichtlich der Beauftragung oder der investierten Summen?
Das sind ja auch unterschiedliche Anzahl an Personal, würde ich jetzt erstmal sagen, weil daraus kann man ja ein bisschen erschließen, welche Möglichkeiten an Kunden da so drin sind. Wie ist die Ratio von der Personalmenge?
Also vielleicht 2 Worte ganz grundsätzlich. Fischer Appelt Performance an sich. Wir sind fürs Online-Marketing in allen Kanälen verantwortlich. Wir haben noch eine Data-Kollegin und beschäftigen uns auch mit ein bisschen UX und CRO, Conversion Rate Optimization, aber vor allen Dingen alle Marketing-Kanäle. Und jetzt in meinem Team gibt es 4 SEOs und 2 SEAs.
Ah, okay. Ein schönes Verhältnis, weil ich kenne eine Menge Agenturen da draußen, wo der SEA-Anteil riesengroß ist, wirklich im Vergleich zu SEO. Weil er anscheinend auch gerade irgendwie unter Corona sehr viel wirtschaftlicher war als unter SEO. Also, habe ich so gehört. Aber mal interessant, da gibt es ja auch kein richtig und kein falsch. Also deswegen, mich hat es einfach nur mal interessiert. Ja, wir wollen so ein bisschen über die Brighton SEO reden. Wir haben ja, oder ich habe zumindest vor 2 Wochen für die Campix jetzt hier so ein Eventkalender angelegt, wo ich mich ein bisschen damit beschäftigen musste, aber auch feststellen durfte, dass ich selbst noch gar nicht da war. Und mich interessiert es natürlich brennend, weil du die Entscheidung ja irgendwann getroffen hast, da hinzugehen. Erstmal, warum hast du überhaupt die Entscheidung? Warum England? Warum Brighton? Warum heißt ja Brighton SEO? Also meine Theorie fällt mir gerade auf mit SEA-Verbindung, die stimmt gar nicht so richtig. Was war der Antrieb? Warum dahin?
Warum Brighton SEO? Also das ist eine Konferenz, eine der internationalen Konferenzen trotzdem im Rahmen von Europa, die ich schon lange auf dem Schirm habe und die auch 2-mal im Jahr tatsächlich stattfindet, sodass man ihr recht regelmäßig begegnet, immer im April und im September. Und ich hatte schon lange Lust, einfach auch mal ein bisschen über den Tellerrand zu gucken im Vergleich zu den deutschsprachigen Konferenzen, was sich denn auch da auf internationaler Ebene so tut. Und es ist natürlich eine super Gelegenheit, um mal Menschen zu treffen, die man ansonsten vor allen Dingen in LinkedIn sieht oder in irgendwelchen Beiträgen, die international unterwegs sind, aber die man einfach nicht persönlich trifft. Und das war für mich schon auch der Punkt, mal zu gucken, was tut sich da auf der Brighton SEO. Und tatsächlich, die Brighton SEO verlost jedes Mal, wenn sie stattfindet, Tickets. Und das ist auch ein Tipp, den ich mitgebracht habe. Und zwar, es gibt eine Ballot, so heißt es, eine Ticketverlosung, die alle halbe Jahre stattfindet, immer ein paar Monate vor der eigentlichen Konferenz, wo man sich bewerben kann, um tatsächlich dort kostenlos hinzukommen. Und tatsächlich kam das bei mir so. Ich habe vor einem halben Jahr ein Ticket für die 2 Tage der Konferenz gewonnen. Und dann habe ich gedacht, das ist meine Gelegenheit. Jetzt ist es soweit. Ich gucke mir das an.
Sind da irgendwelche Zutritts oder irgendwie muss man was mitbringen, damit man an der Verlosung teilnehmen kann oder kann jeder teilnehmen?
Alle können teilnehmen, das hat keine Zutrittsbeschränkungen in irgendeiner Form. Man bewirbt sich, okay, und dann passieren Dinge hinter den Kulissen, die man nicht weiß und dann bekommt man Bescheid, ob es geklappt hat.
Also du kanntest jemand über 3 Ecken, der dann im Lostopf irgendwie das Blaue losgezogen hat.
Fair and square gewonnen.
Okay, also war es mehr ein Zufall und war das jetzt, also 2 Sachen. Erstmal hätte Fischer Appelt auch so das Ticket bezahlt?
Das ist eine Wahl, die alle Personen bei uns selber treffen können, dahingehend, dass wir eigenes Weiterbildungsbudget haben, das wir individuell verwalten. Also nach Neigungen, Interessen, nach Fähigkeiten und Fertigkeiten geht es genau darum. Und wenn man internationaler ausgerichtet ist, dann ist es natürlich eine sinnvolle Investition, in der Brighton SEO vertreten zu sein, eher als auf den deutschsprachigen Konferenzen. Aber das ist ehrlich gesagt maßgeschneidert auf die jeweilige Person. Also ja, grundsätzlich schon würde das der Fall sein.
Also du hättest auch Teil von deinem Budget genommen und hättest das in diese Reise investiert, weil es sowieso auf deinem To-Do-Plan irgendwann, auf deiner SEO-Bucketlist irgendwann stand.
Ich sag's dir runter aus, Marco. Das gewonnene Ticket hat das begünstigt. Ansonsten habe ich natürlich meine Top 3, die SMX, die Campix und die SEO.com.
Natürlich.
Bei denen ich immer gerne präsent bin.
Aber bist denn du so international vernetzt jetzt? Ist es so, also gerade unter Frauen, muss ich sagen, in der Szene habe ich ja schon mitbekommen, dass sehr viele Frauen eher international sehr stark vernetzt sind. Ich habe so das Gefühl, da gibt es so einen anderen Spirit, den anscheinend gerade Frauen mögen. Ist das so oder ist das einfach so, weil ihr auch Kunden habt und das alles so mega international ist, dass sich das auch anbietet?
Also 2 geteilte Antwort. Tatsächlich gibt es ein Netzwerk, das ich auch allen nur ans Herz legen kann, für die es interessant ist. Women in Tech SEO, ins Leben gerufen von Arish Abu Ali, die sich sehr, sehr intensiv darum kümmert, dass sich Frauen vernetzen und austauschen, die viele in diesem Kontext der Institution oder der Vereinigung Weiterbildungen anbietet, Coachings anbietet, aber auch Konferenzen mittlerweile organisiert. Und dort gab es zum Beispiel auch ein Side-Event, einen kleinen Umtrunk von Women in Tech SEO an einem Abend der Brighton SEO, wo das tatsächlich stattgefunden hat, dass man sich persönlich mal trifft und wirklich im internationalen Kontext zusammenkommt. Meine Vernetzung ist ein bisschen über die Landesgrenzen hinaus. Tatsächlich ist es so, dass ich von Haus aus tatsächlich eher Französisch spreche und da eher nach Frankreich gucke. Genau, aber das ändert nichts daran, dass man natürlich auf internationalem Parkett auch einigen Namen folgt. Und das ist natürlich schön, wenn man dann mal Gelegenheit hat, persönlich zu plaudern.
Mhm. Eine 2. Frage hatte ich noch, weil du es vorhin gesagt hast. Die Brighton SEO ist ja eine der Veranstaltungen, die wirklich 2-mal in person stattfindet im Jahr. Ist das für dich jetzt als Empfänger von so einen Konferenzen eher ein Vorteil oder ein Nachteil? Also ist es zu viel am Ende oder ist es genau richtig, das nur einmal zu machen oder ist es genau richtig, 2-mal zu machen?
Also auch wieder eine mehrteilige Antwort, weil ich glaube, es ist natürlich eine immense Herausforderung, auch einmal im Jahr schon ein Line-Up zusammenzustellen, das qualitativ den Anspruch hat, dass man sagt, da kommen die Leute, das sind die Namen, das sind die Themen, die alle gerade beschäftigen. Und das 2-mal im Jahr zu stemmen, das stelle ich mir immens aufwendig vor und immens intensiv. Und natürlich, gerade wenn man jetzt aus Deutschland kommt, ist der Aufwand größer, als mal eben in den Zug zu steigen, weil man sich, es sind ja auch 2 Tage plus Anreisetag davor und danach, habe ich 3 Tage Hotel plus Flug. Das ist einfach ein größerer logistischer Aufwand. Und man muss dazu sagen, die Brighton SEO hat eine Besonderheit, nämlich mit dem Ticket zur Konferenz kaufe ich die Konferenz, Wasser und Kaffee. Die gesamte andere Logistik im Sinne von leibliches Wohl muss sich mir selber erschließen. Was den positiven Effekt hat, dass ich von Brighton sehr viel mehr mitbekomme. Dazu kann man ja noch ein bisschen einen Ausflug machen, wo das tatsächlich stattfindet. Also Brighton, zwei Worte zur Stadt, ist sozusagen das Seebad in UK, also nur 30 Minuten von London entfernt. Alle LondonerInnen setzen sich in den Zug und verbringen ihre Wochenenden da, weil es einfach so nah ist und so schön. Es ist kilometerlanger Sandstrand und der Veranstaltungsort ist wirklich direkt an der Meeresgrenze. Also man guckt von manchen Vortragsräumen tatsächlich direkt aufs Meer. Das ist wunderschön. Genau, aber es bekommt
man gar nichts mehr mit, oder?
Nur weil man die ganze Zeit aufs Meer starren muss.
Und träumt, genau.
sich davon träumt. Ja, es hat schon ein bisschen was von Urlaub. Und Brighton ist tatsächlich Protagonistin auch als Stadt wirklich und gehört dazu. Aber man muss eben bedenken, dass neben den Kosten zu Kostenlogie eben auch das dazukommt, ne? dass man sich selbst um Mittag und Abendessen kümmern muss.
Also das ist, du würdest jetzt nicht zweimal hinfahren, das ist vielleicht so eine Abkürzung zu dem Inhaltlichen nachher, aber jetzt, da können wir ja schon mal einen Strich drunter ziehen. Würdest du zweimal hinfahren?
Einfach, weil ich denke, dass das Budget dann vielfältiger aus investiert werden sollte. Also würde ich das einmal nur machen. Aber die Frage ist dann, welche ist die richtige Konferenz im Jahr?
Ja,
ne?
Also bleibt ja sowieso. Ist aber nur, weil es gibt ja gar nicht viele Konferenzen, die es zweimal im Jahr machen. Deswegen hat es mich mal von deiner Warte aus interessiert, weil man kann ja als Veranstalter selbst total falsch liegen in seiner Interpretation. Okay, also für mich als Veranstalter, ich habe es ja gerade schon angerissen, ist natürlich erstmal sehr, sehr spannend. Du hast die Entscheidung getroffen, fliegst dann darüber und bist dann da und du kennst ja so die Konferenzwelt, hast ja so beschrieben, wo du auch so rumtonst und so und da bist du ja schon jahrelang aktiv. Und jetzt ist das ja so ein anderer Spirit. Du kommst da an. Und wie war deine Gedankenwelt? Nimm uns doch mal ein bisschen mit in deine emotionale Reise, als du da eingetroffen bist.
Also ich habe eben schon kurz gesagt, was tatsächlich eine Rolle spielt, ist, dass es so zentral am Strand dieses Venue ist, dieser Veranstaltungsraum. Ne? Das macht natürlich schon was. Das ist ein halbes Urlaubsgefühl, wenn ich zur Konferenz unterwegs bin. Ja,
wie war das Wetter zur Brighton? Sag mal kurz.
Wunderschön. Und ich habe mir sagen lassen, dass ich ein absoluter Glückspilz bin, weil das ist nicht immer selbstverständlich im April und September da an der Küste. Wir hatten den strahlend blauen Himmel, wie man sich das vorstellt an der Meeresküste. Also das war wunderschön. Das Gebäude an sich ist relativ groß und verwinkelt. Vielleicht kann man auch so ein bisschen was zum Aufbau sagen. Wir haben nämlich 5 Tracks, die parallel stattfinden während der Konferenz. Und das heißt, man hat die große Qual der Wahl. Während 2 Tagen ist da schon eine Menge geboten. Also kommen über Hunderte von Vortragenden zusammen. Und das ist auch die Herausforderung. Ne? Gerade wenn man manche internationalen Namen gar nicht kennt, dann geht man vielleicht auch an Bonbons vorbei, ohne dass man das weiß. Das heißt also, eine gute Vorbereitung auf die Konferenz lohnt sich schon immens. Mhm. Und tatsächlich ist die Konferenz so aufgebaut, dass du immer ein Thema hast, dem sind 3 Vorträge gewidmet. Die verschiedensten Themen kommen da. Also von ganz allgemein Tech-SEO über Content-Strategie hin zu Link-Building bis hin zu sehr spezifisch einem Blog, der sich den Core Web Vitals widmet oder der Migration von Domains oder. Und du hast dann immer 3 Beiträge dazu, a 20 Minuten. Das heißt, das ist extrem schnell, es geht extrem zur Sache und dann kommt es auf die Vorträge an, ob das richtig in die Tiefe geht und dir richtig was mitgibt oder ob das eher an der Oberfläche bleibt. Das heißt, wie in allen Fällen kann man Glück haben und richtig große Ideen mitnehmen oder eben auch ein wenig enttäuscht aus den Vorträgen herausgehen.
Mhm. Hast du irgendwie was gehört, wie das Geschäftsmodell ist? Also es gibt ja jetzt hier in Deutschland auch Konferenzen, wo die Slots sehr massiv verkauft werden. Ich weiß nicht, ob man als Empfänger überhaupt das mitkriegen kann, ob das eher Sales-Pitches sind oder ob das wirklich jetzt so Tech-Nerd-Insights sind. Hast du da so ein Gefühl entwickelt oder was gehört vielleicht sogar?
Da fragt der Veranstalter in dir.
Ja, sorry.
Also ich kann nur spekulieren tatsächlich, weil das weiß ich nicht, da habe ich keinen Blick hinter die Kulissen. Aber was ich eben schon angesprochen habe, ein großer Teil der Kosten, wenn ich eine solche Konferenz auf die Beine stelle, geht ja fürs Abendprogramm drauf, geht für die Logistik von Essen und Getränken drauf. Und das fällt ja hier komplett weg. Mhm. Dadurch habe ich die Ticketpreise, bei denen ich Geld einnehme. Ich weiß nichts davon, dass Stageplätze gekauft sind. Man kann sich ganz regulär bewerben. Aber es gibt viele SponsorInnen, die dort vertreten sind. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Es gibt eine Ausstellungsfläche, wo vor allen Dingen natürlich Tool-Anbietende präsent sind, die dann Gewinnspiele anbieten. Genau. Und das ist wie eine kleine Messe eigentlich im ersten Stock, wo man dann so flanieren kann und mehr oder weniger Zeit verbringt, je nachdem, wie beratungsnotwendig man gerade unterwegs ist.
Okay, ja, danke. Und dann bist du da rein und jetzt alleine im Vergleich zu deutschen Konferenzen, nehmen wir mal die SMX, die ja eine ähnliche Größe haben dürfte, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ist es so? Fühlt es sich an wie so eine SMX oder ist es doch noch was anderes?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, die SMX hatte dieses Jahr 1500 Besuchende und hier in Brighton sind es sogar 3000. Also es ist irre was los, es ist unglaublich voll und bewegt, was natürlich eine Riesenchance ist, weil man gut so zwischen den Dingen ins Gespräch kommt. Allerdings muss man auch den ersten Schritt machen. Das ist der Unterschied, finde ich, zu den deutschsprachigen Konferenzen. Da ist man mal eben schnell in Gespräch verwickelt und hier auf der Brighton SEO hatte ich schon das Gefühl, also man muss die Initiative ergreifen und tatsächlich ein Gespräch beginnen, damit es auch so startet. Zumal es weniger Begegnungsmomente gibt, gerade beim Essen, beim Kaffee trinken oder sowas. Wenn man sich da selbst organisiert, dann ist man natürlich mit der Gruppe unterwegs, die man sich vorher zusammenstellt und sitzt nicht per Zufall beim Essen nebeneinander und kommt so ins Gespräch.
Warst du alleine oder hast du noch welche von deinem Clan mitgenommen?
Ich war tatsächlich alleine, aber es gibt einige deutsche SEOs, die man ganz regelmäßig auch auf der Brighton SEO antrifft. Zum Beispiel Sabine Langmann, die regelmäßig dort auch schon gesprochen hat, dieses Mal zum ersten Mal moderiert. Dann René Demand oder Nicolas Sarkot. Also da gibt es schon große Namen, die auch recht regelmäßig kommen.
Okay. Andreas Fratellitsch, genau. Dann sag mal noch mal ein bisschen was dazu, weil du gesagt hast, dass das Angebot so groß war. Wie fokussierst du dein Angebot? Wie gehst du daran? Weil ich glaube, das Problem haben ja viele, einschließlich meiner Person. Ja, sag einfach mal, wie du probierst, das Optimum aus so einem Besuch rauszuziehen.
Also das Wichtigste ist, sich vorab mit der Agenda an sich zu beschäftigen, um mal zu gucken, welche Themen sind zukunftsweisend. Also wo hat man Menschen, die auf der Bühne stehen, die tatsächlich auch Dinge zu sagen haben, von denen man selber noch ordentlich lernen kann. Und dann natürlich auch die Relevanz zum Tagesgeschäft. Also und so gehe ich die Agenda durch, um systematisch zu gucken, was sich für mich lohnt. Und natürlich dann auch Gelegenheiten wahrnehmen, große Namen zu erleben.
Also das wollte ich gerade sagen, ne? Also wo ist jetzt mehr Traktion drauf, auf den Namen oder auf dem Thema? Also bei dir persönlich?
Das ist schwer zu sagen, weil ich meine, es sind zwei Tage mit 6 Slots pro Tag plus Keynote. Also es ist unglaublich viel. Da kann man mal so und mal so auswägen, je nachdem, was auch parallel liegt. Aber zum Beispiel fand ich es toll, Arish einmal live zu erleben oder auch Carrie Rose zu sehen. Genau, also das sind Situationen, die nehme ich dann gerne wahr.
Weil ich habe immer so ein bisschen das Problem gehabt, gerade bei internationalen Veranstaltungen, dass ich mich schon ziemlich, also ich habe mich dann immer reflektiert und habe gedacht, nee, ich habe mich schon ganz schön von den Namen verleiten lassen. Und manchmal, wenn ich so gerade bei großen, wie bei das Haus bei Southwest bist, war, wo einfach wirklich so ein, das ist einfach zu viel. Und manchmal setzt man sich einfach irgendwo rein und ich muss sagen, bei denen, wo ich mich einfach irgendwo reingesetzt habe, da waren so eine Perlen mit bei, da wäre ich so nie hingegangen. Und das hatte schon eine gewisse Magie, aber ich weiß auch nicht, wie ich das steuern kann, weil das eher Zufälle waren. Menschen sind ja da grausam. So, aber lass uns mal ein bisschen zu den Themen kommen. Also dieses ganze Veranstaltergesülze, das will hier gar keiner hören, außer meine Person. Was hast du denn so mitgenommen? Was war denn so im Tagesgeschäft? Was ist überhaupt dein Fokus aktuell? Und was waren deine drei Highlights, die du so mitgenommen hast, vielleicht von den Sessions?
Also, da waren jetzt ja ganz viele Fragen drin, die du mir gestellt hast. Das Thema, was ich vorhin schon kurz genannt habe, was mich persönlich im Alltag beschäftigt, ist das Thema Synergien. Wie kann man aus SEO und jetzt auch SEA das meiste in Kombination mit anderen Disziplinen rausholen? Und das ist was man auf der Brighton SEO auch massiv festgestellt hat, dass das jetzt wirklich auch maßgeblich von Bedeutung ist. Ne? Es gab viele Beiträge zum Thema Verwandtschaft mit UX, wo kann man idealerweise da zusammenarbeiten? Oder auch das Thema, wie kann ich SEO im Prinzip zu einem Unternehmensthema machen. Also wen muss ich alles ins Boot holen? Wie mache ich das am besten? Und solche Dinge. Und was mir an sich an der Brighton SEO gefallen hat, ist, dass es einen guten Mix gab aus Beiträgen, die sich strategisch einem Thema gewidmet haben. Also wie gehe ich es an? Was sind meine Schritte? Prozessual gedacht, aber eben auch richtige Hands-on-Vorträge. Gerade zum Thema, wie verknüpfe ich ChatGPT und Python und lass mir da automatisch bei Dingen helfen, die ich sonst sonst nur in mühevoller Kleinarbeit händisch umsetzen könnte. Und dann wirklich die Schritt-für-Schritt-Anleitung von der großen Bühne runter für alle, die das genauso interessiert hat. Und das heißt, man hat so eine gute Mischung, je nachdem, was einen so interessiert. Also das fand ich auf jeden Fall spannend.
Lass uns mal da hängen bleiben, jetzt hast du mich ja schon gleich erwischt. Yes. Das heißt, bist du ein Programmiermonster? Also ist Python absolut für dich ein Fremdwort? Okay. Das heißt, du kommst jetzt da raus und mir geht's genauso. Ich bin kreativer SEO. Python ist überhaupt, also ich weiß, was Python ist. Aber bist du jetzt zurückgekommen und hast gedacht, okay, die Anleitung habe ich jetzt hier gekriegt. Ich habe meine Coda irgendwie im Hintergrund. Und jetzt will ich einfach mal das Thema OpenAI, ChatGPT, so spielen, dass ich vielleicht auf Knopfdruck wirklich geliefert bekomme. Oder nicht? Oder ist das überhaupt ein Thema? Ist so skalierter Inhalt überhaupt Themen bei euch, weil ihr irgendwie Online-Shops damit in Masse bestückt oder so? Oder ja, wie gehst du daran? Also ich hab probiert, mich mit dem Python-Thema auseinanderzusetzen. Ich bin sträflich gescheitert, muss ich sagen.
Also ganz generell hat das Thema Automation, AI und ChatGPT hat einen riesen Teil der Vorträge ausgemacht auf der Brighton SEO. Die zweite Keynote war tatsächlich auch zum Thema KI. Also auch das, dem wird auf jeden Fall Tribut gezollt. Und dann ist es jetzt ganz unterschiedlich. Also ich glaube, das muss man unterscheiden, ob man aus einer Inhouse-Perspektive schaut, wie man die Dinge integriert und wie man es in einer Agenturperspektive macht. Weil Inhouse lohnt es sich ja sofort und völlig klar, die eigenen Ressourcen so sinnvoll einzusetzen, dass all diese Dinge automatisiert passieren, im Sinne von systematischer Content-Kreation, aber auch Reportings, Recherchen, all solche Dinge. Genau, und in Agenturperspektive ist es immer notwendig, sozusagen den Kunden, die Kundin, für die man arbeitet, mitzugewinnen für diese Thematiken. Und da sind wir einfach oft an vielen Stellen noch einen Schritt davor, weil es noch Sorge gibt, was das überhaupt bedeutet, inwieweit kann man das einsetzen. Und da sind wir einfach viel auch damit beschäftigt zu erklären, was kann ChatGPT, was kann es nicht. Und auch das war viel Thema auf der Brighton SEO, aber das sieht man ja auch auf LinkedIn, wenn man dort, ich meine gut, in unserer Bubble ist das natürlich, wird das ganz heiß gekocht. Ich glaube, da draußen in der Welt ist das weniger von Bedeutung, aber wenn man sich da die Postings dazu anguckt, einfach unterm Strich zu sagen, es kann unglaublich dabei helfen, langwierige Prozesse zu vereinfachen. Es kann dabei helfen, Recherchen zu verkürzen, aber es ersetzt einfach nicht den menschlichen Verstand, die Strategie, die da drüber liegen muss. Einfach auch, weil ein Fact-Check nicht passiert. Also ohne Vorsicht kann hier kein SEO-Team ersetzt werden. Das ist so eine Sorge, die ein bisschen in der Branche auch adressiert wurde. Das ist völlig klar.
Jetzt meine nächste Frage will ich einfach mal ein bisschen verbinden mit dem, wo du in SEO stehst. Ich muss es mal so anfangen. Ich persönlich, und das ist also die Einleitung dazu, ich bin als SEO manchmal so ein bisschen frustriert, ein bisschen am Struggeln, weil ich natürlich sehe, okay, mit den ganzen Updates, mit dem, was an Geschwindigkeit auch im Algorithmus anscheinend passiert, wo wir ja gar keinen Einfluss drauf haben, bin ich schon manchmal so ein bisschen lost, wo ich sage, okay, was sind denn, also es gibt die klassischen Prios, die man macht, so Triangles oder Content-Veredelung. Aber was jetzt welche Wirkung hat in dem Spiel aller zusammenhängenden Sachen, weil in vielen großen Firmen ja Social Media noch gespielt wird, als indirektes Signal oder SEA gespielt wird, was du ja auch gerade thematisiert hast, Brand noch dazukommt. Ich weiß manchmal überhaupt gar nicht mehr, was hat denn jetzt meine Arbeit wirklich am Ende für einen Einfluss gehabt in diesem ganzen Potpourri plus diesen ganzen Updates. Erstmal nur als Frage, ist das so auch ein bisschen diese Hilflosigkeit, sagt man immer nicht so, wenn man was anbietet. Aber ja, ich muss es manchmal so thematisieren. Hast du dieses Gefühl auch manchmal, dass das mit den ganzen Updates und so einfach nicht mehr greifbar ist, so wie es früher mal war oder weniger greifbar ist?
Es ist natürlich komplexer geworden, wie in allen Dingen. Ne? Wenn wir sozusagen sehr, sehr viel mehr Einflüsse haben, die plötzlich eine Rückwirkung haben auf das Thema, wie wir dastehen, das ist total klar, dass dieses Gefühl manchmal überwältigend sein kann. Aber was man, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, dass die unterschiedlichen Kanäle unterschiedliche Aufgaben haben und wenn sie zusammen gedacht werden, ihre ganze Magie entfalten können. Mhm. Wie man das nachher misst, ist eine zweite Frage. Aber ich meine, das ist ja zum Beispiel auch was, wo wir jetzt mit den Möglichkeiten, die GA4, Google Analytics 4 uns gibt, einfach auch nochmal viel dezidierter vorgehen können, um uns tatsächlich auch diese Dinge anzugucken. Aber du hast mich gerade nach den Erkenntnissen gefragt und das ist was ich dir auf jeden Fall mitgebracht habe. Und zwar, Nitesh Sharoff hat über Hacking GA4 for SEO gesprochen und das knüpft sich jetzt hier ganz gut an. Es gibt so ein paar Dinge, glaube ich, die den SEOs auch gar nicht bekannt sind zum Thema GA4. Steht uns ins Haus, nur noch wenige Wochen bleiben uns mit Google Analytics Universal, genau. Dazu hat gestern mein Chef Pascal Volz auch nochmal einen kurzen Talk gehabt. Wer sich noch nicht drum gekümmert hat, GA4 zu implementieren, the time is yesterday.
Ja, genau.
Aber Hacking GA4 für SEO. Das erste zum Beispiel mit GA4, wir können die Search Console jetzt mit GA4 verbinden. Das hat es vorher nicht gegeben mit Analytics Universal. Und das ist natürlich was, wo wir direkt jetzt Daten verbinden können, um dort auch einfach nochmal ganz andere Informationen rauszuziehen. GA4 lässt sich komplett individualisieren nach den Themen, die man sich individuell anschauen möchte. Und das ist natürlich auch was nicht die SEOs alleine machen sollten, sondern da geht es auch wieder darum, was wollen wir als gesamtes Unternehmen messen und was ist das Unternehmensziel übergeordnet. Ein paar Tipps, die er mitgegeben hat, das fand ich auf jeden Fall spannend, ist, dass ich mir Custom Alerts einrichten kann über Google Analytics. Wir können uns zum Beispiel benachrichtigen lassen, wenn der organische Traffic spontan abnimmt. Und das sind Sachen, das hat es vorher einfach gar nicht gegeben. Das ist auch ein Thema für Tool-Anbietende, die genau diesen Service anbieten, wo GA4 sich jetzt in die Reihe stellt und sagen, das können wir auch. Oder sowas wie, kann ich eigentlich rausfinden, ob mein Site-Speed, mein Load-Speed sich verändert hat? Und da kann der Google Tag Manager unterstützen, gemeinsam mit GA4, um das mit rein zu pushen. Und das fand ich besonders interessant vor dem Hintergrund, was du eben gefragt hast, wie messe ich denn meine Erfolge? Wenn ich meine SEO-Inhalte nach Funnel ordne, dann kann ich sehen, auch wie sich der Traffic im Rahmen dieses Funnels, der vom organischen Kanal gekommen ist, bewegt nach unten in diesen Funnel durch GA4, indem ich Audience Trackers installiere und so die Segmente begleite, die aus dem organischen Kanal gekommen sind und anhand dieser Events dann sehe, was mit denen passiert. Das sind alles Custom Reports, ich muss das alles selber einrichten. Ich brauche Menschen, die mich da begleiten können und beraten können, die das für mich installieren, wenn ich das nicht selber kann. Aber die Systematik und die strategischen Überlegungen, die sind jetzt viel, viel größer möglich, als das noch bei Universal der Fall war. Und ich kann zusätzlich noch andere Tools anbinden. Also die Verbindung von Daten ist in GA4 jetzt ganz anders möglich. Jetzt haben wir ein ganz anderes Feld betreten, aber der Vorteil ist ja schon war wichtig, sehr, sehr aber spannend. Es
hat ja nichts mit dem heißen Scheiß zu tun, sage ich jetzt mal. Der früher, also wo du was gemacht hast und du hast dann eine Veränderung. Also natürlich kannst du die dann tracken mit irgendeinem Tool. Muss ja jetzt gar nicht GA4 sein. Aber du sitzt ja oftmals da und triffst die Entscheidung, an welchem Rad drehe ich denn jetzt, damit sich was in Bewegung setzt? Und das ist ja, glaube ich, so ein totaler Painpoint. Und früher war es halt so, dass wir, ich kann mich ja bei der Campings noch daran erinnern, da ist schon der heiße Scheiß irgendwie manchmal im Saunabereich ausgetauscht worden oder auch später auf den Fluren. Aber da gab es noch, damit will ich nur sagen, da gab es immer manchmal so Stellschrauben, die konnte man machen und da ist dann wirklich was passiert. Heutzutage ist es ja so, dass du auf die Daten gucken kannst, keine Frage, und es wird sicherlich auch besser. Aber du musst ja vorher schon eine Entscheidung getroffen haben, was du machst, damit am Ende was passiert. Und hast du sowas gehört, irgendwelche Tipps, wo man sagen kann, ey, kümmere dich mal darum, das wirkt aktuell sehr gut. Ich meine, als Google Jubiläum hatte, war es zum Beispiel so, als die den Algorithmus umgedreht hatten, dass viele Sachen aus den Verticals total super gerankt haben, weil einfach die da in dem Moment einen Fokus drauf hatten für ein halbes Jahr, dann war es weg. Aber genau diese Momente von, ey, da geht was, da stürze ich mich jetzt mal rauf, weil da ist noch eine Lücke, da kann ich mehr Traffic erzeugen. Gab es sowas oder war es denn doch wieder sehr allgemein halt, ne?
Gut, das sind natürlich immer ganz kleine Zeitfenster, ne, die für ein paar Monate, die gerade dann ganz wichtig sind und dann zieht das auch so wieder vorbei. Aber ich habe tatsächlich nicht so diesen einen Trick oder Kniff mitgebracht, von dem ich denke, ah super, das müsste man machen, sondern ich habe mir viele so strategische Themen angehört. Und interessant fand ich zum Beispiel auch Carrie Rose Talk, weil sie Social Media und SEO verbunden hat. Weil sie gesagt hat, naja, all den Content, den wir auf diesen anderen Plattformen spielen, den müssen wir für SEO nutzbar machen. Und hat im Prinzip, ist darauf eingegangen, wie Social Media uns beim Linkbuilding unterstützen kann. Weil klassisch früher, ne? Du hast irgendeinen Content geschaffen und bist dann an die Mediaschaffenden rangetreten und hast gesagt, hier super Content-Piece oder super Information, komm, sprich doch mal drüber. Und sie sagt, das ist so gestern, das passiert nicht mehr, sondern man muss den Umweg gehen über die Social-Media-Plattformen, wo man KreatorInnen hat, die über deine Produkte sprechen, die tatsächlich nutzen. Das funktioniert vor allen Dingen im E-Commerce natürlich gut. Mhm. Das ist B2B völlig anders, aber jetzt mal bei dem Beispiel geblieben. Und erst dann, wenn sozusagen das Produkt in aller Munde ist in dem Bereich, fangen die Medien an, darüber zu schreiben. Und diese Systematik muss man sich zunutze machen, um dann den passenden Content vorzuhalten und dort die Links einzusammeln. Und das fand ich total spannend, weil es genau das anspricht, was du eben sagst, dass man eigentlich ja gar nicht mehr die Kanäle getrennt denken kann, dass man gar nicht mehr sagen kann, was habe ich in dem Kanal gemacht und welche Auswirkungen hat es, sondern ich muss sie gemeinschaftlich denken. Und dann bin ich auch schon in einer Brand-Denke drin. Wie repräsentiere ich meine Marke umfänglich und so, dass die Zielgruppe, weil das ist ja am Ende das, was wir alle wollen, die Zielgruppe umfassend erreichen und sinnvoll erreichen im Sinne von, wir lösen Probleme und schaffen Mehrwert.
Also nach meiner Erfahrung ist es immer ein bisschen so, dass, also ich sehe das auch, selbst mit SEOs unterhalte ich mich teilweise und manchmal erwische ich mich auch selbst dabei, ist, dass ich sehr viele Inhalte, weil es halt einfach viel schneller geht, in Social Only bringe. Und gar nicht mehr diesen Ansatz habe von, eigentlich muss ich ja meinen Own Content haben, um den dann zu seeden oder die Möglichkeit zu schaffen, Linkbuilding zu kreieren über Social Media. Manche verlassen sich ja zu 100% meinetwegen auf LinkedIn. Gerade LinkedIn ist ja so ein Beispiel. Manchmal habe ich das Gefühl, also selbst wenn Leute über SEO reden, dann reden die über SEO auf LinkedIn, aber nicht mit ihrem eigenen Inhalt. Sind denn diese Verbindungen da eher, also erstmal stelle ich mir die Frage auch, 100 Slots, also wenn 100 Tracks da sind, also als Veranstalter hatte ich ja schon auch gesehen, dass so viele Themen gibt es gar nicht mehr im SEO, die sich dann nicht ständig irgendwie wiederholen, wenn man nicht irgendwie so Sachen wie Content Marketing oder jetzt Social Media oder SEA da mit reinbringt. Also haben die es wirklich geschafft, bei SEO zu bleiben? Erste Frage.
Nee, tatsächlich, also es ist nicht pur SEO.
Also es war schon übergreifend.
Oft in der Zusammenarbeit und wie wirkt sich jeweils die Tätigkeit aus einem anderen Arbeitsbereich auch auf SEO mit aus? Also man hat schon immer die Verbindung. Aber die Brighton SEO hat zum Beispiel einen Track, der komplett den Showcases, den Use Cases gewidmet ist, wo es dann Erfolgsstories zu gucken gibt, zu unterschiedlichen Themen, On-Site-SEO, you name it. Also ganz verschiedene Dinge. Und einen Track kann man dann, weiß ich nicht, zum Beispiel Philips.de, da gab es die Agentur und jemanden in-house, die sind gekommen und haben deren Content-Strategie international vorgestellt und haben erzählt, wie sind sie das angegangen, wie haben sie die Themen gefunden, welche Bereiche im Unternehmen waren dort beteiligt, um tatsächlich auch die Needs und Fragen der Zielgruppe zu berücksichtigen und haben das dann an einem Beispiel verdeutlicht. Und das ist natürlich spannend, wenn man sich so ein bisschen für den Praxisbezug interessiert. Und es gibt auch einen Track, der sich mehr generell mit dem Thema, wie wollen wir heute arbeiten, im Bereich SEO, aber generell beschäftigt, auch zum Thema Management. Wie führe ich SEO-Teams? Was sind eigentlich wichtige Eigenschaften, die ich als SEO mitbringe? Aber auch das Thema Achtsamkeit, aber auch Diversität, all sowas. Also da gibt's ganz viele Aspekte, die sich zwar auf die Online-Marketing-Branche und SEO beziehen, aber die übergeordnet einen anderen Schirm haben.
Das meine ich also. Nur mit SEO-Themen, ich wüsste gar nicht, wie ich da eine Agenda mit 100 Tracks vollkriegen sollte. Okay, dann bist du zurückgekommen von dem Event und dann ist ja immer so, ich meine, du bist nun King of Kotlet da irgendwie, du bist an der Spitze. Also muss ich dich ja fragen, welche Learnings hast du direkt in deine Truppe gegeben, wo ihr sagt, okay, da müssen wir was ändern, da müssen wir was anpacken?
Es gab so Kleinigkeiten, zum Beispiel Tooltips, von denen ich bisher noch nicht gehört hatte. Und das ist einer, den kann man direkt umsetzen. Und zwar, weiß nicht, ob dir Klims was sagt. Und das fand ich ein super Tipp. Und zwar, dort kannst du nachschauen, welche Themen Menschen auf welchen Plattformen sich anschauen. Und zwar, wenn du ein bestimmtes Produkt hast und du Trendthemen dort verfolgst, dann kannst du halt wissen, wo du die Menschen am besten ansprichst. Und das fand ich super interessant. Das Tool kann man kostenlos nutzen. Es gibt ein paar Credits, die man einfach so mal zum Rumspielen investieren kann, um dann einfach mal so ein Gefühl dafür zu kriegen. Also wirklich themenbasiert zu gucken, wo bewegt sich eigentlich meine Zielgruppe. Und da sind wir schon wieder bei der Gesamtkanalstrategie, fand ich einen sehr spannenden Tipp.
Ja, manchmal sind ja so eine Tools genau die Ableitung, einfach die Gedanken weiterschleifen zu lassen und dann zu gucken, okay, wie kann ich jetzt die Sachen miteinander verbinden? Manchmal sind es ja auch nur so Überleitungen. Ne? Also ich erlebe es ja ganz oft, dass ich da sitze auf Konferenzen und dann einfach meine Gedanken so in meine Welt abdriften und ich dann denke, oh ja, da kannst du das total super benutzen. Aber die Antwort ist dann nur in meinem Kontext eigentlich so die Lösung und darum geht es ja am Ende. Okay, also so der richtige Tipp war jetzt nicht mit bei oder willst du den uns nur nicht sagen?
Na, tatsächlich habe ich einen ganz großen, ich wusste das nämlich gar nicht, das war für mich ein Aha-Effekt. Die Talks der Brighton SEO sind nachher kostenlos online verfügbar und das wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen. Man kann sich anmelden unter april2023.brightonseo.com, gibt man seine Mailadresse ab und dann kann man sich dort die Talks, die Mitschnitte der Talks anschauen. Und das lohnt sich. Es gibt schon den einen oder anderen Talk, den ich euch auch wirklich ans Herz legen kann. Genau, bequem von zu Hause aus. Das wird zur Verfügung stehen ab dem 4.5. Mai und ist dann für eine Weile erstmal online. Die haben ein richtiges Video-Vault, wo auch die Videos noch der vergangenen Brighton SEO zur Verfügung stehen. Also auch das kann nochmal spannend sein.
Ja, und jetzt nochmal für dich als Fachfrau die Frage, bei diesen ganzen Online-Inhalten, die du denn da kriegst, also ist ein super Tipp, dass das da ist. Aber wie viel Zeit deiner Arbeitszeit oder auch deiner Privatzeit investierst du denn, um diese ganzen Videos, die es da draußen gibt, zu konsumieren? Wie sieht da die Realität aus versus Angebot?
Wieder eine zweiteilige Antwort. Ich glaube, darauf einige ich mich heute mit mir selbst. Also der erste Teil ist, dass wir in der Agentur ganz systematisch vorgehen und auch im Sinne von, wir haben ein bestimmtes Budget, das wir für Weiterbildung investieren können, um eben auf Konferenzen zu sein oder Webinare einzukaufen. Und wir haben Zeit, die wir investieren. Und das ist eine bestimmte Anzahl Stunden im Monat pro Vollzeitstelle. Also wirklich für alle gleich, wie wir das investieren. Und dann gibt es natürlich die Frage, wie mache ich das privat? Also tatsächlich nutze ich LinkedIn als großen Informationskanal, weil du sehr spezifisch Menschen folgen kannst und sehr spezifisch Themen verfolgen kannst. Und was ich so ein bisschen rausgehört habe aus deiner Frage ist auch, ne, wie kann man einfach eigentlich diese Masse an Informationen verarbeiten und umsetzen?
Weil ja, man genau. Muss ja, also wenn du von Zeit sprichst, also ich verstehe das schon in der Theorie, dass deine Leute ein Zeitkontingent haben, wo sie so eine Videos konsumieren können. Aber gibt's das, oder ist das bei euch ein strukturierter Vorgang? Es gibt meinetwegen ein Kino oder ein Lehrsaal bei euch, wo vorne eine Leinwand ist und ihr guckt jetzt alle zusammen bestimmte Videos, um gemeinsam zu lernen. Irgendwie findet sowas statt, was ja ein Ideal wäre, finde ich. Oder schickt man die Leute entweder nach Hause oder in die Firma und sagt, ja, ihr habt da 2 Stunden, kümmere dich mal.
Tatsächlich ja. Wir haben in unserem Berliner Standort den Meetingraum, der heißt Cinema, wo wir wirklich...
genial, super.
Genau, vor allen Dingen, weil Fischer Appelt als Full-Service-Agentur auch Filme produzieren kann. Und das ist natürlich ein schöner Ort, um das dann den KundInnen vorzustellen. Aber wir nutzen das tatsächlich auch intern. Die Keynotes der SEOCom zum Beispiel, die live geschaltet wurden oder online gestellt wurden, sodass man sie sich angucken konnte, die haben wir gemeinsam geschaut. Und das ist natürlich schön, wenn man danach ins Gespräch kommen kann. Und dann auch da nochmal, vor allen Dingen, weil es ja so auch ein Stück weit visionäre Themen sind, auch in die Diskussion kommen kann. Das ist sehr spannend. Aber das ist, wie wir das handhaben bei Fischer Appelt,
ist das cool. Eine.
Genau, das andere ist sozusagen auf individueller Ebene. Ne? Da geht es vor allen Dingen darum, dass die Förderung so passiert, dass man sie im Arbeitsalltag für sich selbst einsetzen kann. Und da haben wir unterschiedliche Spezialgebiete. SEO ist mittlerweile so umfassend geworden. Man kann schon fast gar nicht mehr sagen, ich bin SEO, sondern da gibt es so unterschiedliche
Ausprägung.
Ausprägung, dankeschön. Ausprägung von Spezialgebieten. Ob man sich nun technisch interessiert oder YouTube oder überhaupt andere Plattformen als regulär Google, ob man sich mit Content beschäftigt oder Linkbuilding, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs und das wissen wir schon. Aber genau darum geht es. Also, dass wir sehr zielgerichtet Leute in ihren Aufgaben fördern und dann entsprechend die Angebote raussuchen, die sie wahrnehmen können.
Weil ich glaube schon, also ist mein Gefühl zumindest, dass einfach Informationen ohne Ende da sind. Ne? Die Frage ist, wer gibt die Führung in den Informationen, weil Menschen ja ziemlich schnell lost sind in den Themen, also weil es zu viel ist. Wenn Sachen zu viel sind, dann stecke ich eher den Kopf in den Sand oder konzentriere mich auf das, was du jetzt meinetwegen als Director sagst, wo ich hingucken soll. Aber diese intrinsische Motivation, jetzt kann ich dir die nicht absprechen oder deinem Team, aber die ist dann manchmal... Ja, ich glaube, es auch, ja, Menschen sind so. Die sind dann halt einfach, wenn es zu viel wird, ein bisschen verloren. So kommt es mir auch mit Medien, mit der Politik vor. Ich bin ja selbst Opfer. Ja, vielleicht nicht im SEO, aber so grundsätzlich. Wie gehst du selbst damit um? Gibst du da, wie probierst du Führung zu geben, wenn die These für dich auch so zutreffen könnte als Chefin?
Es geht auf jeden Fall um Selektion und Orientierung. Also was man in dem Fall anwendet, was man auch in allen anderen Lebensbereichen anwendet, weil uns geht es ja in allen Lebensbereichen so, dass wir eigentlich überflutet werden von Informationen. Das ist ja nicht nur im SEO so, sondern dass man sich auf Dinge berufen muss, die getestet sind. Das ist schon mal Punkt eins. Dass sie natürlich auch von glaubwürdigen Leuten kommen müssen. Nicht jeder, der irgendwas behauptet. Und das ist eine gesunde Skepsis, mit dem man auch solche Veröffentlichungen betrachten muss, um sie einzuordnen. Das ist auf jeden Fall von Bedeutung. Und dann eben auch im Vergleich von Informationen. Also, dass man sich verschiedene Dinge zum Thema anschaut und dann auch guckt, was kann man für sich tatsächlich rausziehen. Also, das sind drei Ansätze, um so ein bisschen auch zu prüfen, was ist denn jetzt hier sinnvoll und was nicht. Und das hilft, glaube ich, in jeder Situation, nicht nur im SEO.
Ja, und auch, glaube, dein Fachverstand hilft da auch, das einfach zu selektieren und den Leuten dann, die unter dir arbeiten, vielleicht auch die richtige Richtung zu geben. Und dafür sind so eine Besuche bei Konferenzen eben auch wichtig, damit du eben als Leitwölfin eben auch die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Ich glaube, unter der Prämisse sind diese Konferenzen auch nochmal super. Nina, ich danke dir recht herzlich. In vielen Bereichen habe ich Eigeninteresse gehabt, gebe ich zu. Aber ich hoffe und ich glaube, dass da auch viele andere noch ein bisschen was rausgenommen haben. Und ja, ich glaube, Brighton, ich war mal als Kind in Brighton, als Austauschschüler. So, und ich habe es auch sehr gut in Erinnerung. Aber ich habe auch das schlechte Wetter in Erinnerung. Deswegen bin ich mir noch nicht so sicher. Aber zweimal im Jahr, da kann ich mich ja abseits der Campings irgendwann noch entscheiden dafür. Nina, danke. Vielen herzlichen Dank dafür, dass du mal ein bisschen berichtet hast.
Sehr, sehr gerne.
Und ja, wir hören wieder voneinander.
Auf Tschüss. Ganz bald, Marco. Bis dann. Ciao, ciao.